Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 31. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt machen, dem VBRG, und die ich nicht allein moderiere. Diesmal ist T von Berlepsch bei mir. Hallo T.
Hallo. Hallo Caro. Hallo liebe ZuhörerInnen.
Heike hört ihr diesmal im Hauptteil der Sendung. Sie moderiert nämlich die 5. Open Lecture, die wir hier wieder, wie ihr es gewohnt seid, nochmal als Podcast veröffentlichen. Genau, die Open Lecture hat am 29. September 2022 stattgefunden unter dem Titel Brandanschläge und rechter Terror, eine aktuelle Bestandsaufnahme zu Strafverfolgung, Anerkennung und erkämpften Gedenken nach rassistischen und antisemitischen Brandanschlägen. Ja, T, wen habt ihr denn eingeladen und worum ging es denn noch genauer?
Anlässlich des 30. Jahrestages der mörderischen rassistischen Brandanschläge von Mölln und des 31. Jahrestags des rassistischen Brandanschlags in Saarlouis haben wir uns gedacht, dass wir eine aktuelle Bestandsaufnahme zur Strafverfolgung, Anerkennung und erkämpftem Gedenken nach rassistischen, antisemitischen Brandanschlägen machen. Wir haben dann überlegt, wen könnten wir denn einladen, was wäre denn interessant, welche Meinung zu hören, und zwar spricht in der Open Lecture Ibrahim Aslan. Er ist Überlebender der rassistischen Brandanschläge von Mölln und er ist Aktivist im Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge in Mölln. Und wir haben außerdem Rechtsanwältin Christine Pietschik dabei. Sie ist Nebenklagevertreterin von Überlebenden des rassistischen Brandanschlags in Saarlouis am 19. September 1991. Und die Kriminologin Jana Berberich und Fabian Reker von der Opferberatung Rheinland geben außerdem auch super interessante Inputs bei der Open Lecture.
Ja, und wie in jeder Open Lecture gibt es ja auch nochmal einige Audio-Statements zu hören, die in diesem Fall vor allen Dingen auch auf die Kontinuität rechter, rassistischer und antisemitischer Brandanschläge verweisen. Ihr werdet es dann hören. Es gibt einmal ein Audio-Statement von Nuet. Sie ist die Tochter einer Familie, die 1992 in Halle-Saale von einem rassistischen Brandanschlag betroffen war. Und sie spricht über die Notwendigkeit des Gedenkens. Ihr hört außerdem Abdul S. Er hat den Brandanschlag 1991 am 19. September in Saarlouis überlebt, bei dem Samuel Kofi Yeboah ermordet wurde. Dazu spricht ja auch Christian Pietschik in der Open Lecture. Außerdem hört ihr Mitglieder der Familie Satir, die 1984 von einem rassistischen Brandanschlag in Duisburg betroffen war und bei dem 7 Mitglieder der Familie ermordet wurden. Und außerdem hört ihr Charlotte Knobloch. Sie ist Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und sie spricht zu einem Brandanschlag, einem antisemitischen Brandanschlag 1970 in München. Ich habe schon gesagt, in der Open Lecture werdet ihr eine gewohnte Stimme hören, nämlich die von Heike Kläffner, die ja sonst auch unsere Co-Moderatorin hier im Podcast ist. Und sie hat eben die Open Lecture 5 moderiert und ja, wird euch damit sowohl durch die Open Lecture als auch durch den Podcast dieses Mal führen.
Beginnen möchte ich mit einigen Fragen an Ibrahim Aslan. Ibrahim Aslan, in diesem November, in der Nacht vom 23. November 1992, hast du deine Schwester verloren, deine Großmutter und deine Cousine, du hast selber überlebt. In diesem November jährt sich der rassistische Brandanschlag auf deine Familie zum 30. Mal. Und bevor wir über die Bedeutung des erkämpften Gedenkens sprechen, gibt es eine Frage, die sicherlich viele auch bewegt. Welche Bedeutung hat es für eure Familie, für dich, dass es eine erfolgreiche Strafverfolgung gegen die Täter gab? Dass in eurem Fall tatsächlich Täter gefasst wurden?
Also Vielen Dank für die Einladung, erstmal hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank, dass ich aus unserer Perspektive aus tatsächlich die Geschehnisse und unsere Wahrnehmung hier nochmal schildern darf. Es ist ja nicht immer gang und gäbe, dass die Betroffenen zu Wort kommen in solchen Prozessen, sag ich mal, weil auch wenn wir über die Gerichtsprozesse sprechen, sehen wir immer wieder, dass die Betroffenen mundtot gemacht werden. Und ich musste eben gerade lachen, als du gesagt hast, erfolgreiche Strafverfolgung, weil die Täter, die im Oberlandesgericht Schleswig-Holstein saßen und ihre Strafen bekommen haben, das waren ja nicht die einzigsten Täter, die unser Haus angezündet haben, sondern es gibt noch ganz viele geistige Brandstifter, die dazu beigetragen haben, dass in den 90er Jahren, in den 80er Jahren Häuser gebrannt haben, bis heute Menschen sterben. Es sind Politiker, Politikerinnen, die Hetze betreiben mit ihren Sätzen, die Menschen motivieren, solche Taten zu verüben. Und Journalisten sowie Medien und alle möglichen, auch Polizisten, die in der rechtsradikalen Szene sozusagen agieren, dass solche Taten tatsächlich geschehen. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine erfolgreiche Tatermittlung war, sondern ein Misserfolg des deutschen Justiz, weil dort müssten viel mehr Menschen als Tatverdächtige sitzen und nicht nur zwei. Deswegen finde ich immer, wenn die Gerechtigkeit die Betroffenen nicht schützen kann, dann ist es keine Gerechtigkeit für die Betroffenen, sondern eine Folter. Es ist super schlimm, damit zu leben, dass nicht die Betroffenen zugehört wird. Es ist extrem schmerzhaft zu wissen, dass noch weiterhin Taten passieren. Und aus diesem Grund würde ich nicht sagen, dass es eine erfolgreiche Strafverfolgung war.
Ja, das ist absolut nachvollziehbar und gekoppelt ist dieser Schmerz ja auch mit der Frage, wie musste deine Familie um das Gedenken in den letzten 3 Jahrzehnten kämpfen? Und wenn du zurückblickst auf diese 3 Jahrzehnte, wie hat sich das Gedenken und Erinnern an diesen mörderischen Brandanschlag auf deine Familie verändert? Und wer hat es verändert?
Ja, die Frage, wer hat es verändert, müsste natürlich ganz am Anfang stehen, weil es gab eine Veränderung. Allerdings zu der Veränderung des Gedenkens haben rein die Betroffenen beigetragen. Also quasi in unserem Fall unsere Familie und die Familie Yilmaz, die Familie Aslan. Wir haben festgestellt, wir haben mit dem Leitsatz gelebt, dass wenn Ungerechtigkeit passiert, dann wird Widerstand zur Pflicht. Und aus diesem Grund haben wir Widerstand geleistet, weil wir die Gedenkpolitik in Deutschland als ungerecht empfanden gegenüber Betroffenen. Und aus diesem Grund haben wir ein eigenermächtigtes Gedenken sozusagen organisiert. Wir haben festgestellt, dass staatliche Institutionen, und das ist nicht nur auf Mölln zu reduzieren, dass staatliche Institutionen Gedenken vereinnahmen, über die betroffenen Köpfe hinweg entscheiden und die Betroffenen in die Gedenkprozesse erst gar nicht einbeziehen. Wir haben immer wieder aus den Synthesen herausgestellt, dass in gedenkpolitischen Prozessen Betroffene gar nicht eingeschlossen werden, sondern im Gegenteil, sie werden ausgeschlossen. Oft leben wir mit dem Narrativ, dass Betroffene schwach sind und dass man sie nicht fragen kann, dass man sie in Ruhe lassen muss mit ihrem Leid und das, was denen zugefügt wurde. Und genau das Gegenteil ist das, was ich beobachte bei Betroffenen. Wenn man mit denen spricht, dann erkennt man einen extremen Empowerment-Prozess bei Betroffenen, dass sie ein großes Bedürfnis haben, über ihre Geschehnisse zu erzählen. Sie haben ein großes Bedürfnis, leidenschaftlich in der antifaschistischen Bewegung mitzuarbeiten. Sie haben ein sehr großes Bedürfnis, gegen Rassismus vorzugehen. Und das zeigt mir sozusagen, dass wir auch dieses Narrativ durchbrechen, durch das Sprechen mit Betroffenen. Und das haben wir gemacht. Wir haben mit unseren Familienangehörigen gesprochen und haben sie immer wieder aufgefordert, zu sprechen, wenn sie es möchten. Und wir haben festgestellt, dass ganz viele Familienangehörige, die zuvor nie gesprochen haben, immer mehr dazu kamen. Und auf einmal kamen zu unseren Gedenkveranstaltungen Betroffene aus anderen Bundesländern. Wir haben festgestellt, dass unser Widerstand, das selbstermächtigte Gedenken, das erkämpfte Gedenken, bei anderen Initiativen Früchte trägt. Es gab ganz viel, auf einmal ganz viele Initiativen, die sich gegründet haben nach den Anschlägen in Mölln beziehungsweise nach der Selbstenttarnung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Wir haben auch festgestellt, dass Betroffene in einer neuen Gedenkkulturebene leben, indem sie jetzt sprachbarrierenfrei ihre Gedenken organisieren und in der Öffentlichkeit sprechen und nicht mehr Angst darüber haben müssen, dass sie keiner versteht. Das hat alles dazu beigetragen, dass wir das Gedenken an uns genommen haben und gesagt haben, wir sind keine Statisten, wir sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Und wenn man die Betroffenen ausschließt aus dem Gedenkprozess, dann ist das kein authentisches Gedenken, sondern im Gegenteil, das ist eine Imagepolitik. Und das ist leider in der gesamten Bundesrepublik Deutschland zu beobachten.
Jetzt hast du es ja eben schon angesprochen, ihr habt es selber in die Hand genommen und
Nein, wir haben
viele.
es, sorry, nochmal, um es verständlich zu machen, wir haben es nicht selbst in die Hand genommen, wir mussten es in die Hand nehmen. Also es hat uns keiner etwas in die Hand gegeben und wir haben es in die Hand genommen, sondern wir haben uns das erkämpft. So. Das ist super wichtig, dass man das unterscheidet, weil das auch ein Prozess ist. Ne? Also es kam keiner zu uns und hat gesagt, hier möchtet ihr das nehmen und wir haben es entgegengenommen, sondern wir mussten etwas zurücknehmen, was uns schon gehört. Das wollte ich nochmal deutlich erklären hier, nicht, dass es zu Missverständnissen kommt.
Ja, vielen Dank auch für diese klare Erklärung. Und dazu gehört ja auch die Geschichte der Möllner Rede im Exil. Und da sicherlich nicht alle wissen, wie es überhaupt dazu kam, könntest du das nochmal erklären? Wie kam es dazu? Wo seid ihr mit der Möllner Rede im Exil überall schon gewesen und wo werdet ihr in diesem Jahr sein?
Ja, also eigentlich bedarf es ein riesengroße Erklärungsbühne sozusagen, um das alles zu verstehen. Also ich mache ja sozusagen auch Workshops in Schulen, die 3 Stunden dauern. Ich will aber überhaupt nicht die Zeit jetzt in Anspruch nehmen mit der gesamten Situation. Einmal kurz geschildert ist, dass die Möllner Rede ein Hauptbestandteil der gedenkpolitischen Organisation der Stadt Mölln war. Also die Möllner Rede wurde tatsächlich von der Stadt Mölln ins Leben gerufen. Wir als Familie waren diejenigen, die tatsächlich in der Gedenkorganisation die Redner für die Möllner Rede ausgesucht haben. Also das war die einzigste Intervention, wo wir uns beteiligen durften. Und 2012 haben wir Frau Beate Glasfeld eingeladen zu der Möllner Rede in Mölln noch. Und nachdem Frau Beate Glasfeld gesprochen hat, wurde die Möllner Rede aus dem offiziellen Programm der Stadt Mölln rausgestrichen. Und wir haben versucht, weiterhin zu intervenieren bei den Treffen mit der Stadt, dass wir die Möllner Rede gerne dabei haben wollen. Und sie haben auch dadurch uns aus ihren Gedenkprozessen ausgeschlossen, unsere Familie. Das war für uns ein Grund zu sagen, okay, wir wandern damit dann ins Exil. Das hätte sich wahrscheinlich die Stadt Mölln niemals gedacht, dass wir uns das trauen. Und wir sind mit der ersten Möllner Rede im Exil 2013 in Hamburg gewesen, im Rathaus. So, was auch nochmal so ein Zeichen dafür war, wenn die Stadtverwaltung in Mölln, in diesem kleinen Ort, das nicht zulässt und Betroffenen zuhören kann, wenn sie sich nicht trauen, über die Geschehnisse zu sprechen, dann werden wir das in Hamburg machen, in einer Großstadt und im Rathaus. Und das hat sich tatsächlich die Jahre hinweg gezogen und die Stadt Mölln hat sich tatsächlich nicht einmal geschämt, also nach meiner Wahrnehmung nicht einmal geschämt, dass die Mölner Rede kontinuierlich jedes Jahr in einer anderen Stadt stattgefunden hat, sondern im Gegenteil, sie haben Reaktionen dagegen gezeigt, also dass wir das als Beleidigung empfinden, dass wir weiterhin ohne sie intervenieren. Und wir haben die Mölner Rede weiterhin durchgezogen und dieses Jahr ist die Mölner Rede in Hamburg. In Kampnagel, auf Kampnagel und sie wird von Katrin Inger-Kirstein gehalten, von unserer Anwältin, die uns schon seit 20 Jahren begleitet. Und genau, dazu seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen, weiterhin die Möllner Rede im Exil anzuschauen, weil es immer noch nicht möglich ist, gemeinsam mit der Stadt Mölln in Kooperation auf Augenhöhe eine Möllner Rede zu organisieren.
Hast du die Hoffnung oder Erwartung, dass sich das nochmal verändert, dass es da tatsächlich eine Augenhöhe geben wird?
Also wenn wir keine Hoffnungen und Erwartungen hätten, dass sich etwas verändert, dann würden wir niemals Widerstand leisten. Dann würden wir auch kein selbsterkämpftes Gedenken machen und andere Betroffene empowern, das Gleiche zu tun. Natürlich haben wir Hoffnung und Erwartungen und wir sehen ja, was für Früchte wir ernten von dem, was wir tun. Ich meine, wenn man sich das anschaut, die Namen der Ermordeten aus Hanau waren am ersten Tag in den Zeitungen. Das hängt nicht damit zusammen, dass eine super gute Infrastruktur in Hanau herrscht und super solidarische Menschen in der Bundesrepublik Deutschland dafür gesorgt haben, dass die Namen auftauchen, sondern die Betroffenen haben dafür gekämpft, Jahre davor, dass die Namen der Ermordeten im Vordergrund treten. Und das ist ein Kampf, was auch auf Mölln zurückzuführen ist und auf Solingen und auf NSU und auf Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda. Wenn wir weiterhin Widerstand leisten in dieser Gesellschaft, wenn wir da sind, wenn Shoah-Überlebende hier geblieben sind und weiterhin gegen Faschismus kämpfen, dann hängt es damit zusammen, dass wir immer noch Hoffnung haben, dass wir diese Gesellschaft verändern. Und dazu gehört natürlich, dass die Stadt Mölln ihre Denkweise sich irgendwie bedenkt und gemeinsam mit uns auf Augenhöhe, im Einklang übrigens, Gedenken organisiert.
Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle auch dafür, dass ihr so viele andere Überlebende und Hinterbliebene ermutigt und begleitet habt, um die Stimme aller sichtbar zu machen in solidarischen Bündnissen. In dem Jahr, in dem der Brandanschlag auf eure Familie verübt wurde, sind laut Behördenberichten fast 700 rechtsextreme Brandanschläge verübt worden. Das waren doppelt so viele wie 1991. Und wir wissen inzwischen, dass lediglich 20% all dieser schrecklichen, mörderischen Brandanschläge überhaupt aufgeklärt wurden. Und einer der Brandanschläge, der 30 Jahre lang nicht aufgeklärt wurde, wo es 30 Jahre lang keine Strafverfolgung gab, ereignete sich am 19. September 1991 in Saarlouis. Samuel Kofi Yeboah, einer der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft, auf die der Brandanschlag verübt wurde, starb dabei. 18 Menschen überlebten. Einer der Überlebenden, Abdul S., den werden wir jetzt hören, in der Erinnerung an Samuel Kofi Yeboah. Und wir werden Abdul S. in einem Audio-Statement hören aus einem Podcast und einem Interview, das Abdul S. im letzten Jahr gegeben hat. Und danach werden wir mit Christine Pietschik über den aktuellen Stand der Strafverfolgung sprechen.
Der Samuel Yeboah, ehrlich gesagt, nicht richtig enge Freund zu mir. Aber ich kenne den, der war der Hausmeister. Und wir haben ihn oft gebraucht für Hilfe. Damals, wir sind neu gekommen und so. Und wir brauchen zum Beispiel jemanden für uns übersetzt. Und weil wir können die Sprache nicht. Und hat uns wirklich geholfen, also. Plus, wie ich gesagt habe, da war der Hausmeister. Und wir brauchen zum Beispiel Matratzen, Betten und Fächer und Waschmaschinen. Hat das alles uns gezeigt, wie das geht. Und Sachen uns gebracht. Aber der war für uns immer da. Und war sehr, sehr, sehr lieb und freundlich und hilfsbereit.
Christine Pietschik, 30 Jahre lang schien es, als wenn der Mord an Samuel Kofi Yeboah und der versuchte Mord an Abdul S. und 18 weiteren Menschen nicht aufgeklärt würde. Wie ist der aktuelle Stand der Strafverfolgung? Immerhin gibt es ja offensichtlich jetzt ab dem 16. November in Koblenz am Oberlandesgericht einen Prozess. Wie kam es dazu?
Also vielleicht, wenn mir der Raum gegeben wird, einfach noch mal kurz auf meinen Vorredner einzugehen. Ich möchte das ganz deutlich unterstützen und unterstreichen, was gesagt worden ist. Die Emanzipation der Betroffenen dieser Anschläge ist total wichtig. Wir haben in Halle, wir haben im NSU-Prozess so eine Selbstermächtigung erfahren von den Betroffenen, die sprechfähig sind, die sichtbar waren, die wahrgenommen wurden, sind. Die sind ein Stachel im Fleisch einer schweigenden Gesellschaft und die sind aber auch Antrieb dafür, dass zum Beispiel solche Brandanschläge wie 1991 in Saarlouis auch 30 Jahre danach nochmal vor Gericht kommen können, weil sie einmal nicht nur die juristische Notwendigkeit klar machen für einen Gerichtsprozess, sondern auch eine gesellschaftliche Komponente. In unserem konkreten Fall hat ein kontinuierliches Gedenken und eine kontinuierliche öffentliche Erinnerung an den Brandanschlag und an den Mord und die versuchten Morde dazu geführt, dass sich Zeugen gemeldet haben. Menschen, die ihr Schweigen gebrochen haben nach vielen Jahren, die Hinweise geben konnten auf Indizien, die auf einen Täter hindeuteten. Und wir hatten eine Generalbundesanwaltschaft, die den Fall nicht nur angenommen hat, sondern die auch den Mut hat, eine Anklage zu formulieren, die auf Indizien beruht, die auf Zeugen beruht, die vom Hörensagen Geständnisse darstellen, die das auf sich genommen haben, dieses Schweigen zu brechen, obwohl sie damit rechte Strukturen in die Öffentlichkeit ziehen, die damals existierten und die heute noch existieren und die wir alle wissen, nicht davor zurückschrecken, militante Gewalt auszuüben. Wir haben also im Prozessbeginn am 16.11. vor dem Oberlandesgericht Koblenz, das liegt zwar nicht im Ursprungsbundesland der Tat, aber ist dafür zuständig. Wir werden mehrere Monate einen Prozess haben. Und das will ich aber auch sehr deutlich machen, weil wir gelernt haben in den letzten Jahren, dass Ehrlichkeit auch sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch gegenüber unseren Mandantinnen und Mandanten so wichtig ist, um keine falschen Hoffnungen zu wecken. Wir haben natürlich auch die Chance, dass es dort einen Freispruch gibt, weil es ein reiner Indizienprozess sein wird. Aber wir haben auch die Chance, aufzuklären, warum so lange geschwiegen werden konnte. Wir wissen aus dem NSU-Verfahren, wir wissen aus dem Halle-Verfahren, dass rassistische und antisemitische Morde, selbst wenn sie von Einzelpersonen begangen werden, niemals allein geplant werden, niemals unter dem Deckmantel des Schweigens gehalten werden. Und wir wissen, dass es immer Supportstrukturen gibt in der rechten Szene, die entweder die Täterin decken oder ihr untertauchen oder die Aufklärung der Tat verhindern. Das ist diese Chance, selbst wenn wir einen Freispruch bekommen, darzulegen, dass es diese unglaubliche Anzahl an Brandanschlägen gab, dass es so eine unglaublich niedrige Aufklärungsquote gab und dass das Ursachen hat.
Wie typisch ist eigentlich das Polizeivorgehen und das Justizvorgehen einerseits gegen die Gedenkinitiativen, zum Beispiel im Fall in Saarlouis, und wie typisch ist das Vorgehen von Polizei und Justiz im Saarland nach diesem Brandanschlag 1991, für die 1990er Jahre, aber vielleicht auch für die Jahrzehnte danach?
Vielleicht erstmal zu den Gedenkinitiativen. Also das haben wir ja nicht nur bei Gedenkinitiativen, sondern auch bei Initiativen, die auf rechte Strukturen aufmerksam machen. Wir haben es bei investigativen Journalistinnen und Journalisten. Also alle, die, und das Beispiel der Möllner Rede und jetzt der Möllner Rede im Exil ist ja so total exemplarisch. Alles, was den Standort beschmutzt, alles, was unbequem ist, alles, was in irgendeiner Art und Weise nicht dem entspricht, wie man das von Behördenseite oder von Öffentlichkeitsseite haben möchte, alles, was unangenehm ist, wird immer gegängelt. Da müssen wir gar nicht darüber reden, dass es da Versammlungsauflagen für die Gedenkveranstaltungen gibt, keinen Polizeischutz etc. pp. Das ist, glaube ich, genau das, was auch schon dargestellt worden ist in der Möllner Rede. Man möchte gerne, das ist total übergriffig den Betroffenen gegenüber, man möchte das gerne kontrollieren und man möchte es so haben, dass es dem Standortschutz dient. Ne? Dass dieser Anschlag, der passiert ist, quasi, das ist so ein bisschen wie die geläuterte Berliner Republik. Ne? Man macht es doch jetzt richtig und man macht es doch jetzt gut. Was aber da total fehlt, ist eine Auseinandersetzung, wie kommen wir eigentlich zu dieser super niedrigen Aufklärungsquote in den 90er Jahren bei dieser Vielzahl von Anschlägen. Und das sehen wir ja nicht nur in der Akte, die wir jetzt vor uns liegen haben, in diesem Verfahren beim OLG Koblenz, sondern wir sehen es auch bei anderen Akten von unaufgeklärten Brandanschlägen. Wir haben ein vollkommenes Desinteresse, so muss ich es halt einfach mal nennen, der Polizeibeamten in den 90er Jahren. Ja, sie können sich natürlich darauf zurückziehen, dass es die Strukturen eines polizeilichen Staatsschutzes damals noch nicht in der Art und Weise gab, die es heute gibt. Sie können sich darauf zurückziehen, dass gerade forensische Ermittlungstätigkeit einfach noch nicht so weit fortgeschritten war, wie sie es heute ist, DNA, Fingerabdrücke etc. Aber daran hat es in den meisten Fällen, die ich gesehen habe, und ich kann nur den Ausschnitt bewerten, den ich sehe, niemals gemangelt. Sondern wir haben Situationen, das ist jetzt nicht das Beispiel aus Saarlouis, sondern aus Bayern, wenn ich einen rassistischen Brand anschlage. Und das ist die Aufgabe, selbst wenn ich sage, es könnte noch andere Gründe für den Brand geben, aber es könnte auch ein rassistischer Brandanschlag sein, in dem ein kleiner Junge stirbt, nicht als Mord einordnen und deswegen nicht ermittle. Und dann die Akten natürlich nach einer gewissen Zeit vernichtet werden. Dann ist es einfach Desinteresse. Dann ist es, sind es nicht die Möglichkeiten, die fehlen, sondern dann ist es der Wille, der fehlt. Was auch augenscheinlich ist in allen Akten, ist, dass die Polizeibeamten überhaupt keine Ahnung davon haben, wie viele und wie gut organisiert ihre rechten Strukturen vor Ort sind. Wir kennen das Phänomen, ich komme nun mal aus Jena, dass es rivalisierende Jugendbanden sein, die sich dann halt irgendwie, nachdem sie ein paar Bier getrunken haben, auf der Straße schlagen und die sich gegenseitig hochschaukeln. Dieses Narrativ, mal abgesehen davon, dass sich durch alle Akten der 90er Jahre eine grundrassistische Sprache zieht, ist der Grund dafür, dass die meisten Täter meiner Meinung nach nicht ermittelt worden sind. Weil man eine politische Vernetzung von einzelnen Akteuren, die man trotzdem kennt, man kennt die Nazis auf dem Marktplatz, nicht in Betracht zieht. Also es geht nicht darum, dass sie sie nicht kennen oder dass sie sie falsch analysieren, sondern man bezieht sie gar nicht in Betracht, dass es eine organisierte rechte Szene gibt, die sich vernetzt, die eine politische Agenda hat, die sich auf andere Anschläge wie zum Beispiel in Mölln oder die Pogrome in Hoyerswerda bezieht, die das als Startschuss für eigene Aktionen sieht. Das wird überhaupt nicht gesehen. Und das kommt aber dazu, selbst in dem Moment, wo die Zeit voranschreitet und man das weiß, man also eigentlich 2011 spätestens nach der Selbstenttarnung des NSU aufmerksam werden müsste und sagen müsste, wir wissen aus dem NSU-Prozess und aus den Untersuchungsausschüssen, dass diese Strukturen in den 90er Jahren sich organisiert, zusammengeschlossen und ihre Agenda mit geplanten, organisierten Aktionen versucht haben umzusetzen. Jetzt machen wir unsere Akten wieder auf. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Selbst das geschieht nicht, bevor nicht eine Generalstaatsanwaltschaft oder eine Bundesanwaltschaft kommt, die mit Hinweisen aus der Bevölkerung, mit Menschen, die ihr Schweigen brechen, dazu gedrängt wird. Und das ist das eigentliche Problem.
Dazu gedrängt werden ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja noch einen Bereich, über den wir heute Abend noch nicht gesprochen haben, die materielle Unterstützung für die Überlebenden. Im Fall von dem Brandanschlag in Saarlouis, wie sieht es da aus? Der Saarländische Flüchtlingsrat und auch der Verband der Opferberatungsstellen fordern ja von der saarländischen Regierung die Einrichtung eines Rechtsterrorismus-Opferfonds. Wie ist überhaupt die staatliche Unterstützung für die Überlebenden gewesen? Welchen Kontakt zu Behörden gab es überhaupt? Warum braucht es Hilfe?
Es braucht Hilfe, weil es 30 Jahre lang gar keine Hilfe gab. Wir haben, und das ist, ich will das jetzt mal ein bisschen weg von unserem Fall, sondern ein bisschen generalisieren, weil wenn wir uns die Zahlen der rassistischen Brandanschläge anschauen, dann haben wir ja mindestens doppelt so viele Betroffene in diesen Fällen. Das heißt, wir haben Personen, die betroffen waren von so einem Brandanschlag, die abgeschoben worden sind. Wir haben Personen, die alleingelassen worden sind mit ihren Traumatisierungen. Es gab keine finanzielle Unterstützung. Es wird unglaublich schwer werden, jetzt das noch nachzuholen, weil auch die Beweislage für eine staatliche Entschädigung genauso schlecht ist wie für einen Gerichtsprozess. Und es braucht einfach eine unbürokratische, schnelle und vor allen Dingen ausreichend hohe Entschädigung. Weil selbst eine Härtefallleistung von 5.000 Euro bringt jemanden, der mehrere Familienangehörige verloren hat, überhaupt nicht weiter. Und das mag jetzt sehr herzlos klingen, aber die Finanzierung eines Urlaubs mit 5.000 Euro macht eine lebenslange Traumatisierung und den Verlust von Angehörigen und Freunden in keiner Art und Weise wett. Deswegen müssen die bürokratischen Hürden gesenkt werden und es müssen diese Fonds eingerichtet werden, die in irgendeiner Art und Weise annähernd zumindest einen finanziellen Schaden ausgleichen können. Wir haben in Thüringen, da wo ich herkomme, gibt es so etwas und da, also vor allem für die Hinterbliebenen der NSU-Anschläge und aber auch der Betroffenen der Raubüberfälle zum Beispiel, die ja oft ganz gerne vergessen werden im Kontext NSU. Aber das ist ein Land, da sind keine Morde passiert, das NSU. Und ganz viele Länder fehlen da noch. Und ich glaube, es wäre zumindest ganz gut, wenn die Länder sich vielleicht auch, und auch die können Druck auf den Bund machen, zusammenschließen und da eine unbürokratische Hilfe auf den Weg bringen.
Welche Bedeutung hat der Prozess am Oberlandesgericht Koblenz? Was würden Sie sagen?
Ich hoffe, dass dieser Prozess so öffentlich begleitet wird und so viel Staub unter all den Täter und Täterinnen aufwirbelt, die heute noch da sitzen und wissen, dass sie in den 90er Jahren einen rassistischen Bandanschlag verübt haben, wo vielleicht Menschen zu Tode gekommen sind, dass sie sich nicht mehr sicher sein können, ob ihr Umfeld, dem sie das mal erzählt haben, in dem Verdacht, es sei verjährt, nicht zur Polizei geht.
Vielen Dank. Ibrahim Aslan hat es eben schon gesagt, sind jahrzehntelange Kämpfe sehr vieler Überlebender und Hinterbliebener rassistischer und antisemitischer Brandanschläge, die erinnert und gedacht werden müssen. Und es sind Stimmen vieler Überlebenden, die gehört werden müssen und auch Betroffenen in Fällen, wo es keine Überlebenden oder Hinterbliebenen gibt, die sprechen können oder wollen. Wir hören jetzt zwei Audio-Statements von Betroffenen und Hinterbliebenen aus München und aus Duisburg. Wir freuen uns sehr über diese Audio-Statements. Wir hören Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern, zu dem antisemitischen Brandanschlag auf das Wohn- und Altenheim der jüdischen Gemeinde in München am 13. Februar 1970. Und wir hören eine Überlebende der Familie Sater, die Opfer eines rassistischen Brandanschlags im August 1984 in Duisburg wurde.
Sehr geehrte Podiumsteilnehmende, verehrte Zuhörer, wenn man heute in München Menschen auf der Straße fragt, ob sie je vom Brandanschlag in der Reichenbachstraße gehört haben, dann wird die Antwort in den meisten Fällen ein überraschtes Nein sein. Trotz der sehr zentralen Lage in der Stadt und trotz der 7 Todesopfer ist das Attentat vom 13. Februar 1970 heute so gut wie vergessen. Dabei ist es immer noch der schlimmste judenfeindliche Anschlag auf unsere Kultusgemeinde nach 1945. Nicht nur mit dem Schmerz darüber war die jüdische Gemeinschaft in München über Jahrzehnte völlig allein, sondern auch mit der Angst. Der oder die Täter konnten nie gefasst werden. Wer immer den Brand gelegt hat und 7 Menschen ermordet hat, läuft heute noch frei herum oder ist in Freiheit gestorben. Beides ist quälend, beides ist unerträglich. Ein Privatmann regte im Februar 2020 zum 50. Jahrestag erstmals eine offizielle Erinnerung an. Die Landeshauptstadt München führte eine große Gedenkveranstaltung durch. Dann aber kam Corona und heute ist wieder alles wie zuvor. Der Anschlag beendete Leben und zerstörte das Gemeindezentrum. Und er vergrößerte die Unsicherheit unter den jüdischen Menschen. Ich erinnere mich daran noch gut. Ich empfand das damals selbst so. Mein größter Wunsch wäre es, dass die Täterschaft nach all den Jahren endlich aufgeklärt wird. Unabhängig davon braucht es ein Erinnern. Ein Erinnern, das nicht am Datum hängt, sondern das längst präsent und wirklich sichtbar ist. Das werden wir hoffentlich noch erleben.
Ich heiße Aynur Satır, Betroffene und Überlebende Brandanschlag von 1984 in Duisburg.
In mir steckt eine große Wut, Schmerz, Hass, die jahrelang mich begleiten wird. Warum musste meine Mama, 4 Geschwister, meine Schwager und meine Neffe sterben? In diesem Haus haben türkische und jugoslawische Menschen gewohnt. 1993 wieder hat die Monster ein Flüchtlingsheim angezündet. Unsere Nachbarn von damals haben auch rassistische Anrufe bekommen, die wurden damals bedroht, weil das für mich ein rassistischer Brandanschlag ist. An der Haus war damals Hakenkreuz. Warum war der Feuerwehr ein Tag vorher da gewesen? Warum ist der Feuerwehr am 26. August spät gekommen? Nach dem rassistischen Brandanschlag waren wir hilflos, traumatisiert und Angst hatten, weil wir alles runterschlucken mussten. Uns hat keiner damals zugehört. Niemand kam und fragte, wie geht es euch? Es hat sich in der Jahr 2019 was geändert. Wir machen mit Initiativ unsere eigene stilles Gedenken und sagen die Namen von meinen gestorbenen Familien. Meine Forderungen sind, dass ich ernst genommen werde, dass meine betroffenen Perspektive gehört wird, dass die Stadt Duisburg mir zuhört und meine Fragen beantwortet werden, dass die Gedenktafel endlich angebracht wird, weil es immer noch nicht passiert ist, dass ich zu den Ideen einer Straßen- oder Schulumbenennung eine Rückantwort bekomme und dass dies alles schnell passiert, da es bisher sehr lange dauert. Ich habe das in einem Gespräch gehört, dass es ein Mahnmal geben soll und das wäre auch in meinem Sinn.
Ibrahim Aslan hat es vorhin schon gesagt und wir haben es gerade in den beiden Audio-Statements sehr eindrücklich gehört. Überlebende und Betroffene von rassistischen und antisemitischen Brandanschlägen der vergangenen 50 Jahre erwarten Aufklärung und ein würdiges Gedenken, auch weil der rechte Terror weitergeht und weil es ein wichtiges Signal wäre, wenn die Überlebenden und Hinterbliebenen mehr Gehör finden würden an die ganze Gesellschaft. Jana Berberich, du hast als Wissenschaftlerin rechte und rassistische Brandanschläge in den Jahren ab 2015 untersucht, der letzten aktuellen, eigentlich nicht abebbenden Welle rassistischer Gewalt. Und eine der zentralen Fragen an dich ist, was sind eigentlich die Befunde? Unterscheidet sich die Strafverfolgung, unterscheidet sich das Vorgehen der Ermittler von heute, von dem aus den 1990ern oder 1980er oder ja, 1970er Jahren?
Ja, hi und erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute dabei zu sein, auch wenn ich gerade was noch ein bisschen schlucken muss nach dem bisherigen Input. Also meine Erkenntnisse sind vor allem, dass ich eine sehr, sehr hohe Einstellungsquote hatte von den Brandstiftungsfällen, die ich mir angeguckt habe. Ich habe mir die Ermittlungsverfahren angeguckt, wurden in NRW 91% der Fälle eingestellt und in Sachsen 84% der Fälle. Den direkten Vergleich zu den Ermittlungsverfahren in den 90er Jahren und den Jahren, die ich untersucht habe, den kann ich nicht ziehen, weil ich dazu zu wenig Erkenntnisse auch über die Ermittlungsverfahren in den 90ern habe. Eine vergleichbare Studie, die es ja gibt über Brandanschläge, ist eine Urteilsanalyse. Deshalb weicht das ein bisschen ab von meinem Design quasi. Ja, also diese hohe Einstellungsquote ist wahrscheinlich der größte Erkenntnisgewinn der Arbeit, leider. Ich wollte natürlich eigentlich auch mehr zu den TäterInnen, den Hintergründen, der Motivation und auch zu den Opfern der jeweiligen Anschläge erheben. Und das war mir also wirklich kaum möglich. Ich habe insgesamt ich habe 77 Fälle, Brandstiftungsfälle, ich habe auch Sprengstoffdelikte mehr angeguckt, aber 77 Brandstiftungsdelikte. Und da habe ich 14 TäterInnen, die verurteilt wurden. Und das waren 10 Anklagen. Also die Aussagen, die ich treffen kann über die TäterInnen meiner untersuchten Fälle, sind total begrenzt.
Wie hat die Justiz in Sachsen und in Nordrhein-Westfalen auf deine Anfragen zu den Ermittlungsakten reagiert, zu den Brandanschlägen? Und was ist dir besonders aufgefallen? Also es gab sicherlich ja auch Fälle darunter, wo es sich um versuchte oder vollendete Tötungsdelikte gehandelt hat. Vielleicht kannst du anhand von einigen Beispielfällen erläutern, was ganz spezifische Merkmale sind in den Ermittlungsakten.
Also die Justiz hat insofern ganz gut reagiert, als dass ich habe meine ganze Studie oder also ein relativ aufwendiges Genehmigungsverfahren durchlaufen. Also ich habe beim Innenministerium NRW und beim Justizministerium Anträge gestellt, bin dann ans LKA gegangen. Es kam quasi von ganz oben die Genehmigung, dass ich diese Akten einsehen darf. Deshalb waren die Staatsanwaltschaften zum größten Teil sehr kooperativ. Was aufgefallen ist während der Erhebung, dass einige Akten nicht zur Verfügung standen. Manche Strafverfahren waren noch nicht abgeschlossen. In einem Fall war die Akte aber auch einfach verlustig gegangen, also weg. Und in ein paar anderen Fällen war es auch fälschlicherweise als PMK-Rechts eingeordnet, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, aufgefallen ist mir, ich habe mir natürlich auch die Ermittlungstätigkeiten angeguckt der Strafverfolgungsbehörden. Das kann ich natürlich nicht wissenschaftlich beurteilen, weil ich keine ausgebildete Polizistin bin und das natürlich total einzelfallabhängig ist, welche Maßnahmen wann ergriffen werden und so weiter. Aber ich kann natürlich über meine Wahrnehmung erzählen während der Auswertung der Akten. Und da gab es Fälle, da hatte ich das Gefühl, ja, hier wurde ausermittelt, hier wurde wirklich viel gemacht, hier wurden total viele Leute, also ein Beispielsfall war ein Vorfall in einer Firma und da wurden wirklich alle Mitarbeitenden, alle 77 oder also über 70 auf jeden Fall befragt. Und dann gab es aber auch die gegenteiligen Fälle und da ist mir ein Fall sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Das war ein Angriff auf eine Asylunterkunft, eine bewohnte mit einem Molotow-Cocktail und 2 Häuser weiter wohnte, laut auch der Akte, ne, wohnte ein polizeibekannter Nazi und die Polizei oder die Ermittlungspersonen haben dann auch ein paar Tage später da, wollten eine Anwohnerbefragung durchführen. Dieser polizeibekannte Rechtsextremist war aber nicht zu Hause und dann hatte es sich damit erledigt. Also damit wurde dieses Ermittlungsverfahren abgeschlossen. Es fand keine Anwohnerbefragung mehr statt. Und obwohl, also, und dieser, genau, es fand auch noch zeitgleich ein Gartenfest statt. Also während dieses Angriffs wusste die Polizei, dass zeitgleich ein Gartenfest stattfand bei diesem Nazi 2 Häuser weiter. Und dann, also so, gut, aber das war ein Eindruck, wo ich die Wahrnehmung hatte, dass da durchaus mehr hätte ermittelt werden können.
Jetzt hast du ja eben schon gesagt, von den 77 Ermittlungsverfahren, wo die Akten erhalten hast, gab es lediglich in 10 Fällen Verurteilungen. Gemeinhin gibt es ja immer noch dieses Klischee, rassistische, rechte, antisemitische Brandanschläge werden durch jugendliche TäterInnen verübt. Und bei den 10 Fällen, wo du jetzt Verurteilungen mitbekommen hast, was siehst du zu der Struktur der TäterInnen?
Ja, genau, da kann ich natürlich immer nur einsteigen mit, es waren nur 14 TäterInnen und ich kann da nicht viel zu sagen, aber bei den 14 TäterInnen war auffällig, dass nur ein Jugendlicher dabei war und alle sonst, also im Schnitt weit über, also ich glaube im Schnitt von 32 Jahren, ja genau, im Schnitt zwischen 25 und 40 hatte eine sehr alte Täterin dabei, deshalb wurde der Schnitt hochgezogen, aber es scheint so anhand meiner super kleinen Stichprobe, dass nicht mehr dieses typische TäterInnenbild der 90er Jahre des jugendlichen Täters vorgeherrscht hat. Also ich konnte eine Tendenz dahin sehen, dass es mehr EinzeltäterInnen waren als Gruppentaten, was ja auch divergiert zu den Erkenntnissen, die wir haben aus den 90er Jahren.
Konntest du aus den Akten auch sehen, wie die Ermittlungsbehörden mit den Betroffenen umgegangen sind?
Nein, also ich konnte daraus das ablesen, dass die Betroffenen eigentlich gar keine Rolle in diesen Akten gespielt haben. Also wirklich nur in ganz wenigen Fällen wurden die über, also wurden Betroffene erwähnt.
Das heißt, die Lehre aus dem NSU-Komplex, die und das, was Ibrahim Aslan ganz am Anfang gesagt hat, Überlebende und Hinterbliebene und Betroffene als Hauptzeugin des Geschehens, das spiegelt sich in den Ermittlungsakten, die du gesehen hast, nicht wieder.
Nicht so, dass ich es feststellen konnte, jedenfalls.
Wann können alle, die sich dafür interessieren, deine Studie schriftlich nachlesen?
Ja, genau. Es ist im Veröffentlichungsprozess und es wird hoffentlich in den nächsten Monaten veröffentlicht, spätestens bis März 2023.
Ja, herzlichen Dank. Was es auch deutlich macht, ist, es gibt sehr viel Straffreiheit und diese Kultur der Straflosigkeit, die sich offensichtlich durchzieht, ist ja der parallele Strang zu dem Kampf um ein angemessenes Gedenken und auch um eine angemessene Unterstützung und ein angemessenes Gehör. Es gibt aus den 1990er Jahren Angehörige von Familien, die damals betroffen rassistischer Brandanschläge waren, die erst in den letzten Jahren ermutigt durch Ibrahim Aslan, ermutigt durch die Überlebenden aus Halle und die Hinterbliebenen aus Hanau wurden, um auch für ein angemessenes Gedenken zu kämpfen. Eine dieser Angehörigen hören wir jetzt im nächsten Audio-Statement.
Hallo, ich bin Nuyet. Meine Eltern haben am 6.9.1992 in Halle einen Brandanschlag auf ihre eigene Wohnung überlebt. Ich weiß noch, wie sie mir früher von ihren Erfahrungen erzählt haben, wie mehrere Nazis mit Brandflaschen ihre Wohnung angezündet haben, wie sie dann gewartet haben, bis diese Nazis in ihre Wohnung kommen, um gegen sie zu kämpfen. Dabei waren die Nazis schon selbst von dem Feuer weggerannt. Und weil meine Eltern nicht aus ihrer Wohnung flüchten konnten, weil die ganze Wohnung schon gebrannt hat, mussten sie die Fenster öffnen und sich auf das Fenster stellen, um dem Feuer zu entkommen und haben dann auf Hilfe gewartet. Ich habe dann früher auch im Internet recherchiert zu diesem Brandanschlag, konnte aber damals nichts dazu finden. Bis es zu dieser Veranstaltung gab, einen Tag vor dem ersten Jahrestag von dem Anschlag in Halle im Oktober, da gab es eine Veranstaltung, die hieß Jetzt reden wir. Und da konnten Menschen mit Rassismuserfahrungen vor dem Mikrofon sprechen. Und da habe ich das erste Mal öffentlich von diesem Brandanschlag erzählt. Und eine Freundin von mir meinte, dass jemand zu ihr sagte, dass das für Halle damals ein Riesenereignis war. Und sie hat mir daraufhin ein paar Zeitungsartikel zugeschickt. Und ich habe dann erfahren, dass es an dem Abend noch einen weiteren Brandanschlag auf eine weitere vietnamesische Wohnung gab. Das Opfer war damals eine Frau, eine schwangere Frau, die eine Brandflasche auf ihre Beine bekommen hat. Die musste dann noch am Abend im Krankenhaus wegen ihrer Brandverletzung behandelt werden. Ich konnte mit Hilfe der mobilen Opferberatung noch einen Anwalt einschalten, der mir letzten Monat Gerichtsdokumente von dem Urteil von damals zugeschickt hat. Damals wurden 6 Täter verurteilt. Die waren zu dem Tatzeitpunkt 17, 18 Jahre alt. Genau, ich bin gerade noch dabei, die Dokumente auszuwerten und die Tathergänge nochmal zu rekonstruieren. Ich war dann im Stadtarchiv nochmal recherchieren, also explizit nach dem Brandanschlag, und habe bis auf einen Artikel nichts weiter gefunden. Und das finde ich schon echt krass, weil das vieles über die Zivilgesellschaft von Halle aussagt, finde ich. Ich habe von anderen Zeitungen mehrere Zeitungsartikel zu dem Brandanschlag bzw. zu den beiden Brandanschlägen bekommen. Die haben alle paar Tage oder auch noch Jahre danach darüber berichtet. Und die Zeitung von Halle hat nur, also es gab nur einen einzigen Zeitungsartikel. Und für mich heißt es, dass sich die Stadt gar nicht dafür interessiert hat. Es wird nicht darüber berichtet. Es gerät in Vergessenheit, heißt, dass es nie stattgefunden hat. Und ja, also ich frage mich, wie das sein kann, dass so ein Riesenereignis in Halle, dass keiner oder die wenigsten davon wissen. Und deshalb ist es für mich super wichtig, dass so viele Menschen wie möglich von diesen beiden Brandanschlägen auf die 2 vietnamesischen Wohnungen erfahren.
Fabian Rehkraft, die Opferberatung im Rheinland, unterstützt so wie die mobile Opferberatung in Halle, die ja auch gerade erwähnt wurde, und andere Opferberatungsstellen, Betroffene und Hinterbliebene von rassistischen Brandanschlägen, sowohl aus den 1990er Jahren als auch aus der aktuellen Welle seit 2015, die Jana Werberich untersucht hat. Welche Unterschiede und welche Parallelen gibt es oder seht ihr in der Praxis vor Ort?
Ja, vielen Dank erstmal auch an dieser Stelle für die Einladung und vielen Dank auch an dieser Stelle erstmal nochmal an meine VorrednerInnen, vor allem natürlich auch an Ibrahim Assan, an die wahnsinnig wichtigen Perspektiven und Aussagen, die auch heute schon getroffen worden sind und an die ich auf jeden Fall anknüpfen möchte. In unserer alltäglichen Beratungsarbeit unterstützen wir Betroffene rechter, rassistischer, antisemitischer Brandanschläge unter anderem und allgemein betroffener rechter Gewalt. Wir haben es natürlich, wenn wir jetzt so einen Vergleich ziehen wollen, von den 90er Jahren zu auch aktuelleren Fällen teilweise mit erheblichen Unterschieden zu tun, die die Praxis der Begleitung und Unterstützung betreffen. Was mir aber viel wichtiger ist, auch in dem Kontext, ist da auch nochmal die Kontinuitäten und die Parallelen auch dieser Gewalttaten zu betonen, weil wir auch heute noch mit, oder vor allem die Betroffenen natürlich mit Problematiken konfrontiert sind, die wir auch bereits in den 90er Jahren bei dementsprechenden rassistisch motivierten Brandanschlägen finden. Und viele dieser Punkte sind auch heute schon angesprochen worden. Also natürlich hatten wir es in den 90er Jahren damit zu tun, dass es erstmal überhaupt gar keine adäquaten Hilfestrukturen für Betroffene gab, dass Betroffene in den allermeisten Fällen komplett alleine gelassen worden sind bei der Bewältigung der Taten und bei der Verarbeitung auch der Taten. Wir hatten es mit erheblichen Erfassungsdefiziten auf Seiten der Ermittlungsbehörden zu tun. Auch das haben wir heute schon gehört. Betroffene sind in dem Kontext von der Aufklärung oder beziehungsweise eher gesagt von der Nichtaufklärung von solchen Taten mit Täter-Opfer-Umkehrungen konfrontiert gewesen, mit enormen Abwehrreflexen aus der Dominanzgesellschaft, sich überhaupt mit diesen rassistischen Taten auseinanderzusetzen, dahingehend mit einer erheblichen Reproduktion von Rassismus, von Antisemitismus, was letztlich dazu führt, dass dieser Kampf um Aufklärung und um Anerkennung auch dieser Gewalttaten damals wahnsinnig schwierig ist. Und genau diese Problematiken sehen wir auch in unserer Beratungsarbeit heute noch. Also natürlich gibt es heute andere Möglichkeiten. Und gerade bei rassistisch motivierten Brandanschlägen beispielsweise, die jetzt in der jüngeren Vergangenheit liegen, wo wir als Beratungsstelle beispielsweise auch die Möglichkeit haben, von Beginn an Betroffene zu unterstützen, da gibt es natürlich in der Praxis ganz andere Möglichkeiten, auch um beispielsweise Vorfälle zu dokumentieren, von Beginn an zu begleiten, eine gute anwaltliche Unterstützung zu initiieren, die im Sinne einer Nebenklagevertretung Betroffene unterstützt und versucht, die Vorfälle aufzuklären und vor allem das politische Motiv da auch in die Aufklärung mit einzubeziehen. Aber mit diesen Problematiken, mit denen auch Betroffene in den 90er Jahren schon konfrontiert waren, also vor allem was Erfassungsdefizite, Täter-Opfer-Umkehr, Abwehr, Reflexe der Dominanzgesellschaft angeht, da müssen wir eigentlich konstatieren, dass wir heute noch mit sehr, sehr ähnlichen Problematiken zu tun haben und Betroffene diesen Problematiken ausgesetzt sind. Das heißt, so dieser Kampf um Anerkennung und um ein ja, würdiges Gedenken und eine adäquate Erinnerungspolitik, die ist auch heute noch, und Ibrahim Aslan hat das total gut gesagt, das funktioniert nur, weil Betroffene sich selbst empowern und Betroffene selbst dieses Gedenken versuchen in die Hand zu nehmen und an der Aufklärung von Taten versuchen mitzuwirken, ihre Perspektiven und Expertisen in den gesellschaftspolitischen Diskurs einzubringen und das auch heute noch für Betroffene, und das sehen wir in unserer alltäglichen Beratungsarbeit, mit enormen Anstrengungen und einfach einem sehr langwierigen und anstrengenden Kampf verbunden ist.
Ihr begleitet ja auch Fälle, in denen es überhaupt bis heute keine Ermittlungen der Täter gegeben hat. Was für Auswirkungen hat es? Also sowohl wenn es sich um Fälle aus den 1990er Jahren handelt, als auch um Fälle aus 2015, 16 und 17 aktuell.
Also auch da sind wir natürlich erstmal wieder bei dem Punkt fehlende Anerkennung, würde ich jetzt sagen. Wir haben es natürlich also in vielen Fällen mit Tatkomplexen zu tun, in denen entweder gar keine TäterInnen ermittelt werden, aber in sehr, sehr vielen Fällen haben wir es halt auch mit der oder stehen Betroffene vor der Problematik, dass halt Tatverdächtige dementsprechend nicht verurteilt werden oder aber genau das rassistische oder ähnliche Motive, politische Motive, rechte Motive in Prozessen oder in der Aufklärung oder in der versuchten Aufklärung von Fällen halt nicht konstatiert werden. Und das natürlich für Betroffene einfach ein enormer Schlag ist, weil dadurch in öffentlichkeitswirksamer Hinsicht eine Anerkennung auch der Erfahrungswerte und der Rassismuserfahrung verhindert wird. In ganz praktischer Hinsicht hat eine Nichtaufklärung von Taten für so den weiteren Beratungsverlauf in bestimmten Beratungsfällen auch sehr, sehr negative Auswirkungen für die Betroffenen. Also wenn wir uns mit rassistischen Brandanschlägen auseinandersetzen, dann spielt sich das vorwiegend natürlich im Bereich der Entschädigungsleistungen ab, auf die Betroffene ein Recht haben, die Betroffene beantragen können, staatliche Entschädigungsleistungen, beispielsweise im Rahmen der Entschädigung durch das Bundesamt für Justiz. Und wenn wir derartige Anträge mit Betroffenen stellen, ist eigentlich eine ja, gerichtliche Anerkennung des Tatmotivs eigentlich der zentrale Faktor, auf dem diese Anträge basieren. Das heißt, eine Anerkennung von rassistischen beispielsweise Motiven ist letztlich eine sehr zentrale Voraussetzung, damit diese Anträge Aussicht auf Erfolg haben. Und dahingehend haben wir es immer wieder mit Fällen zu tun, die dann, wie gesagt, nicht anerkannt werden, die nicht aufgeklärt werden oder beispielsweise in der Urteilsbegründung kein rassistisches Motiv oder Ähnliches festgestellt wird. Und das heißt letztlich für die Betroffenen, dass die Betroffenen selbst dafür verantwortlich sind und in der Beweispflicht sind, irgendwie diese Motivation der TäterInnen herauszuarbeiten, natürlich mit uns, also mit unserer Hilfe als Beratungsstelle, aber da natürlich vor ganz großen Schwierigkeiten stehen. Und gerade wenn wir jetzt an Vorfälle aus den 90er Jahren denken, die Erfassungslücken habe ich schon angesprochen. Gerade damals war auch natürlich nochmal ein ganz anderes stereotypisierendes Bild von rechten TäterInnen ausschlaggebend. Das heißt, gerade wenn es um TäterInnen geht, die beispielsweise ja aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft kamen, jetzt vielleicht nicht in organisierten rechten Strukturen involviert waren, aber trotzdem letztlich ein gefestigtes rechtes Weltbild hatten und darauf basierend Taten vollzogen haben. Und gerade dann stehen Betroffene heute vor den wahnsinnig großen Herausforderungen, dass diese Tatmotivationen auch nach dazwischenliegenden vielen Jahren einfach kaum noch objektivierbar nachgewiesen werden können und dass dahingehend halt Entschädigungsleistungen oftmals untersagt werden, Anträge abgelehnt werden und Betroffene ohne jegliche Unterstützung dann dastehen.
In Hanau hat die Initiative Hanau 19. Februar die Überlebenden, die Hinterbliebenen mit letztendlich der Unterstützung von 50.000 Unterschriften unter einer Petition an die Landesregierung und der Unterstützung des VBRG, einen Rechtsterrorismusopferfonds, für Hessen durchgesetzt. Im Saarland fehlt dieser Rechtsterrorismus-Opferfonds, in anderen Bundesländern auch. Warum ist es so wichtig?
Neben einer öffentlichkeitswirksamen Form der Anerkennung und gesellschaftspolitischer Solidarisierung mit Betroffenen ist gerade so die finanzielle, materielle Unterstützung von Betroffenen enorm wichtig. Also gerade natürlich, ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass es klar ist, dass wenn Personen einen rassistisch motivierten Brandanschlag erleben auf ihr Wohngebäude oder auf insgesamt auf Wohn- und Geschäftsräume, dass das auch natürlich mit erheblichen finanziellen Nachteilen für Betroffene verbunden ist, die materielle Schäden erleiden, die dann wiederum auch sehr schwerwiegende Auswirkungen auf das soziale Leben, auf eigentlich sämtliche Lebensbereiche der Betroffenen haben können. Das ist verbunden teilweise mit Umzügen, mit einem kompletten Wechsel des sozialen Umfelds, also mit sehr schwerwiegenden Folgeschädigungen, die das nach sich bringt. Und was wir in der Arbeit immer wieder erleben, ist, dass die gängigen Entschädigungsmöglichkeiten, die es so gibt für Betroffene, beispielsweise auch das Opferentschädigungsgesetz, einfach hochbürokratisierte Verfahren sind, die letztlich, und das hören wir immer wieder von Betroffenen und das erleben wir in unserer Arbeit immer wieder, letztlich eigentlich Rassismus auch institutionell und strukturell reproduzieren, indem Betroffene immer wieder darauf angewiesen sind, quasi selbst in die Beweispflicht zu gehen, selbst dafür zu sorgen, dass ihre psychischen oder physischen Folgeschädigungen, die sie von der Tat davongetragen haben, anerkannt werden, wahrgenommen werden. Betroffene müssen sich stetig in neuen Begutachtungsverfahren untersuchen lassen. Das ist einfach mit einem erheblichen Stress und mit sehr, sehr häufig auch mit Retraumatisierungstendenzen bei Betroffenen verbunden. Und gerade da braucht es einfach eine sehr unbürokratische Unterstützung von Betroffenen, die Betroffene halt eben nicht zu BittstellerInnen degradiert, die Betroffene nicht als HilfeempfängerInnen degradiert, sondern die einfach auf eine unbürokratische Weise einen finanziellen Ausgleich schafft. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, und das hören wir auch immer wieder von Betroffenen, dass natürlich kein Geld der Welt letztlich das Leiden, was Betroffene auch durch gewisse Taten erleben, ausgleichen kann. Aber natürlich hilft eine angemessene Entschädigung letztlich bei der Bewältigung der Angriffsfolgen ungemein.
Ja, vielen Dank. Ibrahim Aslan, ganz zu Anfang hast du gesagt, dass dieser Kampf von euch, von vielen anderen weitergeht. Meine Frage an dich ist, wenn, du hast ja auch gehört, Christine Pietschik sagt, es kann gut sein, dass der Prozess am Oberlandesgericht Koblenz mit einem Freispruch enden könnte. Aus der langjährigen Erfahrung, die du hast in dem Empowerment von Überlebenden, von Hinterbliebenen, wie kann auch in einer solchen Situation trotzdem Unterstützung, eine Stärkung der Überlebenden, der Hinterbliebenen erfolgen, wenn klar ist, der Gerichtsprozess wird vermutlich keine Gerechtigkeit bringen?
Also erstmal vielen Dank, dass ich die letzten Worte haben darf. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Vielen Dank an meine Vorrednerinnen. Das waren echt schöne Statements und auch schöne Sätze, die da getroffen wurden. Nach meiner langjährigen Erfahrung mit meinem Missvertrauen an die deutsche Justiz kann ich sagen, dass die Gerechtigkeit nicht in einem deutschen Gerichtssaal oder egal in einem Gerichtssaal gesucht werden darf, sondern wir die Gerechtigkeit uns einfordern müssen. Und genauso kann ich sagen, nach meiner langjährigen Erfahrung und dem Austausch mit Betroffenen aus der gesamten Bundesrepublik, mit denen ich mittlerweile gut vernetzt bin, kann ich sagen, dass es eigentlich eine ganz banale Sache ist, was Betroffene einfordern. So. Und wir als Freundeskreis sowie Familie haben immer wieder gesagt, erst wenn Betroffene ihre Geschichten erzählen, ihnen zugehört wird und wir uns darüber austauschen, was Ungerechtigkeit ist und wie die Gerechtigkeit aussehen kann, erst dann können wir die Spielregeln der gegenwärtigen und der zukünftigen Gedenkens und der Erzählungen verändern. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil alles, was hier vorher genannt wurde, was zum Vorteil von Betroffenen zählt, beispielsweise die Beratung von Betroffenen, Entschädigungsgelder sowie juristische Aufarbeitung und oder Initiativen, die sich jetzt neu gründen für Betroffene oder Opferfonds, das gab es in den 90ern nicht. Also ich habe beispielsweise 11 Jahre lang vor Gericht gekämpft für Entschädigung, also aus diesem Grund braucht mit mir keiner über Gerechtigkeit, vor allem juristischen objektiven Bereich sprechen, sondern für mich ist wichtig, wie solidarisieren sich Menschen mit Betroffenen. Und daran haben wir jahrzehntelang gearbeitet. Na? Wichtig ist, wir müssen eine Gesellschaft schaffen, die sich traut, zuzuhören, damit wir eine Gesellschaft haben, wo Betroffene ihre Geschichten erzählen können. Das ist das Erste, mit was wir anfangen müssen. Das ist für mich Gerechtigkeit für Betroffene.
Im Chat gibt es jetzt den Hinweis auf einen rassistischen Brandanschlag 1994 in Bochum, der darauf hinweist, dass sich die NachbarInnen und antirassistische und antifaschistische Initiativen um die Familie, um die Hinterbliebenen gekümmert haben, aber dass es von Seiten der Behörden, wie in so vielen anderen Fällen in den 1990er Jahren, überhaupt keine Ermittlungen in Richtung Neonazis gab. Und Ibrahim Aslan hat ein YouTube-Video gepostet, wie die Nachbarin mit euch nach dem rassistischen Brandanschlag umgegangen sind. Damit jetzt nicht alle parallel auf den Link klicken, würde ich dich einfach nochmal fragen, dass du das auch hier nochmal beschreibst, wie die Nachbarinnen damals mit euch umgegangen sind.
Also diese typische Opfer-Täter-Umkehr, die kann man in diesem Spiegel-TV-Beitrag auch nochmal ganz genau sehen. Wie Nachbarinnen sozusagen gegen uns sozusagen aufgehetzt wurden, beziehungsweise ihre eigenen Narrative getroffen haben, ihre eigenen Vorurteile. Das sieht man in diesem Beitrag ganz genau. Da gibt es zum Beispiel diese Demonstration, die direkt nach dem Anschlag in Mölln organisiert wurde. Und auch wie diese Zusammenhänge sozusagen entstanden sind, wie es dazu kam, dass die Neonazis tatsächlich uns ausgewählt haben als Opfer in Mölln. Und obwohl es ja diese Bekenneranrufe in Mölln gab, was ja tatsächlich auch unser Glück im Unglück ist. Also heute, wenn ich zurückblicke, muss ich ja wahrscheinlich sogar, klingt jetzt ein bisschen komisch, was ich sage, den Tätern danken, dass sie angerufen haben, weil sonst hätten sie meinen Vater beschuldigt und meinen Onkel beschuldigt. Und ähnlich wie beim NSU hätte man wahrscheinlich erstmal bei den Familienangehörigen ermittelt. Aus diesem Grund und in diesem Video sieht man, obwohl es diese Anrufe gab, gibt es immer noch Nachbarinnen, die mit uns leben und genau gegenüber wohnen und auch nebenan, dass sie in der Lage sind, die Betroffenen zu beschuldigen und Zuhälterei irgendwie denen vorgeworfen wird, also meinen Eltern, und sozusagen, dass sie das Haus selbst angezündet haben. Und bis heute ist das tatsächlich zu registrieren, dass wenn wir in Mölln sind, dass einige von einige an, ein Anwohner der Stadt sozusagen zu unserer Gedenkveranstaltung kommen und versuchen dort nochmal irgendwie lautstark zu betonen, dass sie davon ausgehen, dass wir die Täter sind und dass wir mit dem Gedenken dort den idyllischen Miteinander in Mölln stören. Ne? Das ist so. Also das hat ja auch die Anwältin Frau Pitschek, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, sorry, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, einmal deutlich gemacht, dass wenn Betroffene mit ihrem Gedenken irgendwo auftauchen, wenn sie auch im Gerichtssaal auftauchen, dann stören sie. Sie stören einfach das harmonische Miteinander der weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft, sag ich mal so. Und das wollen wir auch. Also wir wollen mit unserer Anwesenheit klar machen, dass es uns gibt, dass wir nicht durch solche Anschläge einfach uns verziehen oder irgendwie auswandern in einem Land, wo wir nicht leben wollen, sondern dass wir hier bleiben und weiterkämpfen. Und natürlich stört es dem einen oder anderen, aber wir wollen damit klar machen, diese Gesellschaft, in der die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft lebt, ist auch unsere Gesellschaft, in der wir leben möchten, weil wir dazugehören. Und aus diesem Grund müssen die Verhältnisse sich hier verändern, damit wir auch ein vernünftiges Leben in diesem Land haben. Und deswegen machen wir das. So, und das verstehen einige Menschen nicht, die dann sich selbst als Betroffene sehen in dieser Stadt. Und das glaube ich der Stadt Mölln auch tatsächlich. Ne? Ich glaube, dass der Bevölkerung und ich glaube es auch der Institution, dass sie sich betroffener sehen als die Betroffenen selbst. Und das ist krass. So. Und das finde ich, das ist der zweite Anschlag auf die Betroffenen.
Es gibt ja noch einen weiteren Anschlag auf den du als zweiten Anschlag bezeichnet hast, dass die Stadt Neuen euch Briefe und Unterstützungsadressen von Menschen direkt nach dem Anschlag vorenthalten hat. Es ist, glaube ich, etwas, was viele hier auch nicht wissen. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal etwas sagen.
Also das hat ja auch nur Fabian gesagt, also Fabian Ricker, dass wenn Betroffene nicht sich dafür einsetzen und Recherchearbeit führen, dass das diese Gesellschaft nicht tut und auch, dass das kein Mensch auf die Idee kommt, Recherche durchzuführen oder auch Gedenken einzufordern. Und genauso ist es bei uns. Also wir haben eigene Recherchen durchgeführt und haben festgestellt, dass noch ganz, ganz viel uns verheimlicht wird. Beispielsweise diese Briefe, die du gerade angesprochen hast. Das ist eines von vielen Sachen, die also für uns versteckt gehalten wurden. Wir haben über 1000 Solidaritätsbekundungen gefunden im Staatsarchiv der Stadt Mölln. Und die waren 27 Jahre lang da archiviert. Und nach 27 Jahren, nach einem banalen Anruf von mir, hat der Staatsarchivar mir gesagt, dass die Briefe dort seit 27 Jahren liegen und sie einfach nur gewartet haben, bis sie jemand abholt. Und da fasse ich mir nur auf den Kopf und denke so, wir sind jedes Jahr da und versuchen jedes Jahr ein Gedenken zu organisieren und wir haben zuvor in Mölln gelebt. Wieso ist die Stadt nie auf die Idee gekommen, diese Briefe uns zu geben? Vor allen Dingen sind das unsere Briefe, auf uns adressiert. Und diese Briefe musste ich erst nach 27 Jahren von der Stadt abholen gehen. Und das sind so krasse Sachen, so weil, wenn man die Protokolle der Stadt Mölln liest, es gab tatsächlich Protokolle, wie sie mit uns umgegangen sind. Also nach dem Anschlag haben sie so protokolliert, wie ist mit den Familien der Mordopfer umgegangen, wohin wurden sie gebracht, welche Spendengelder wurden gesammelt, was wurde ausgezahlt, das wurde alles protokolliert. Das liebe ich ja in Deutschland, dass alles so schön protokolliert wird. Aber das wurde auch protokolliert, blöderweise. Und das habe ich auch in die Hand bekommen. Und in diesen Protokollen ist mir aufgefallen, es gibt noch ganz viele Solidaritätsbriefe bei der Stadt Mölln. Und aus diesen Protokollen heraus kann man auch lesen, dass zum Beispiel die Familie ganz lange für die Familie ganz lange Wohnräume gesucht wurden. Ne? Und keiner in Mölln hatte für uns einen Wohnraum. Es wurden Bauherren angefragt, irgendwie, es wurden Architekten angefragt, keiner wollte, also es gab halt keinen Wohnraum mehr für uns, angeblich. Und aus diesem Grund hat die Stadt Mölln uns in ein Dilemma gestellt, entweder zieht ihr in einem Unterkunft für asylsuchende Menschen, also Fertighäuser nannte man sie damals, oder ihr zieht in das Haus wieder ein, was 1992 angezündet wurde. Und wir mussten ja weiter 5 Jahre in das Haus leben, wo uns so viel Leid zugefügt wurde. Das wissen auch viele Menschen nicht. Und dazu kommt, wenn ich diese Briefe lese und irgendwann werden wir sie auch öffentlich machen, werdet ihr feststellen, es haben uns Architekten geschrieben, 2 Tage, 3 Tage nach dem Anschlag. Es haben Bauherren uns geschrieben. Sie haben gesagt, hier, wir haben ein bisschen Geld in diesen Umschlag reingepackt, aber wir würden auch unsere Unterstützung anbieten. Es haben Politiker uns geschrieben, es haben Bürgermeister uns geschrieben. Na? Und diese Briefe haben wir nicht bekommen. Also es wurde auch Hilfeleistungen unterschlagen. Also das ist meine Vermutung. Und vielleicht müsste man das tatsächlich auch juristisch einmal aufarbeiten und schauen, wie viel Hilfe hätte der Familie zukommen können und wie viel Hilfe wurde denen zurückgehalten. Und wir wollen natürlich mit unseren Interventionen, die wir immer wieder machen, andere Betroffene auf die Idee bringen, das Gleiche zu tun. Vielleicht sollten die Betroffenen aus Hoyerswerda auch hinterfragen, ob es im Archiv in Hoyerswerda Briefe hinterlegt sind. Vielleicht sollten die Leute aus Rostock-Lichtenhagen auch mal hinterfragen. Ich meine, ganz banal, 27 Jahre später entdecke ich Objekte im Museum in Bonn für deutsche Geschichte, finde ich Objekte, die unsere Familie gehören. Also die aus dem Haus entwendet wurden und im Museum ausgestellt werden in Bonn. Und das Museum ist mit uns gerade aktuell im Rechtsstreit, die Sachen nicht rauszugeben. Die wollen nichts an uns zurückgeben. Also was uns gehört, will man uns einfach nicht zurückgeben. So, das war genau mit den Briefen genauso. Aber jetzt ist das in unserem Besitz und wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass das die Öffentlichkeit mitbekommt.
Ich würde diese Veranstaltung abwenden wollen mit jeweils einer Frage an die SpeakerInnen. Ibrahim Aslan hat gerade eine Dimension von Recherche, aber auch Spuren von Täter-Opfer-Umkehr, von verweigerter Unterstützung, aber auch von Solidarität aufgemacht, die es vermutlich auch in vielen anderen Fällen, in vielen anderen Städten gibt, allein aus den 1990er Jahren 600 Brandanschläge in einem einzigen Jahr 1992, fast 400 1991. Christine Pietschik, die Frage, welches Archiv müsste eigentlich im Saarland geöffnet werden, damit wirklich deutlich würde, welche Akten fehlen noch, damit deutlich würde, wer hier die Ermittlungen im Mordfall Samuel Kofi Yeboah blockiert hat.
Ich glaube, die Antwort gilt nicht nur für den Mord an Herrn Yeboah. Die Antwort ist generell, alle Innenministerien und alle Verfassungsschutzämter müssen ihre Akten öffnen. Zu allen Anschlägen, zu allen Morden, zu allen Übergriffen, zu allem, was nicht aufgeklärt ist. Sperrfristen von 120 Jahren, selbst wenn sie runtergesetzt werden, sind ein deutliches Zeichen, dass es irgendetwas gibt. Und jetzt bemühe ich mal das Argument der Polizeigewerkschaft, wenn es um neue Überwachungsmethoden geht. Wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Und ich glaube, das Saarland hätte gut daran, die Akten zu öffnen, insbesondere was der Verfassungsschutz wusste. Aber jedes Bundesland hätte gut daran, die Akten des Verfassungsschutzes offenzulegen.
Fabian Reker, wenn die Opferberatung Rheinland jetzt mal nur auf, bezogen auf die Familien, die Überlebenden aus den 1990er Jahren, welche Stadt, welche sollte ihre Archive öffnen?
Ja, erstmal kann ich mich da meiner Vorrednerin nur anschließen. Also ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste auch an Akten, was da der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden muss. Aber gerade, wir merken es halt auch in vielen Beratungsfällen aus den 90er Jahren, dass wir halt auch auf eine intensive Mitarbeit von Städten, Kommunen angewiesen sind. Also, dass wir als Beratungsstelle mit den Betroffenen gemeinsam oftmals versuchen, irgendwie mit BürgermeisterInnen in Kontakt zu treten, mit Stadtarchiven, mit Liegenschaftsämtern, mit all diesen Behörden, wo gegebenenfalls noch irgendwelche Unterlagen zu finden sein können, die auf ein ja, rassistisches oder ähnliches Motiv hinweisen könnten oder da Aufschluss geben könnten. Das können beispielsweise, wir haben es in einem Fall, in dem sich eine betroffene Familie über Jahre im Vorfeld, bevor es zu diesem schwerwiegenden rassistischen Brandanschlag gekommen ist, beim Vermieter, also beim Liegenschaftsamt der Stadt quasi immer und immer wieder beschwert hat und diese Vorwürfe eingebracht hat gegenüber diesem Nachbarn. Dort allerdings ja nichts dokumentiert worden ist. Es gibt keinerlei Unterlagen mehr darüber und das macht es natürlich enorm schwierig, dann auch wirklich Tatmotive gemeinsam mit den Betroffenen aufzuarbeiten und da objektivierbare Hinweise zu finden, damit halt wirklich auch sowas wie eine juristische Aufarbeitung gegebenenfalls oder halt auch Entschädigungsanträge Aussicht auf Erfolg haben. Also ich würde so, wie gesagt, so diese Ebene Städte, Kommunen würde ich da gerne auch nochmal zusätzlich einbringen.
Jana Berberich, wenn Sie sich die Akten der Fälle vor Augen führen, wo würden Sie sagen, ist wirklich noch Nachholbedarf in Sachsen und NRW, wenn es darum geht, Ermittlungsverfahren gründlicher, intensiver und am Ende auch wirklich erfolgreicher zu führen?
Ja, ich würde sagen, dass es wahrscheinlich gut täte, wenn PolizeibeamtInnen für rechte und rassistische Gewalt und aber auch insbesondere rassistische Strukturen innerhalb der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden sensibilisiert würden. Ich glaube, das wäre schon ein großer Schritt.
Dann bleibt mir an dieser Stelle allen zu danken und darauf hinzuweisen, beteiligt euch am Erinnern und Gedenken, weil Gedenken stören soll.
Zu den Themen der Open Lecture gibt es natürlich viele Literaturtipps und diesmal vor allen Dingen Tipps zum Weiterhören. Es gibt viele Podcasts und Audio-Features genau zu den Themen rassistische, antisemitische und rechte Brandanschläge. Sowohl unsere Reihe NSU Watch Aufklären und Einmischen vor Ort. Dort haben wir auch schon einmal mit Ibrahim Aslan über die rassistischen Brandanschläge von Mölln gesprochen. Dann gibt es die Podcast-Reihe Schwarz-Rot-Blut. Das ist sozusagen eine True-Crime-Podcast-Reihe zu rechten Terror, die wir euch sehr empfehlen können. Dort gibt es beispielsweise eine Folge zu dem Brandanschlag 1984 in Duisburg. Außerdem gibt es jetzt neu beim SWR ein Audio-Feature zu dem rassistischen Brandanschlag in Kempten, bei dem ein Junge getötet wurde. Und das Audio-Feature empfehlen wir euch auch sehr. Und ja, all diese Podcasts und Audio-Features werden wir euch hier natürlich wie immer in den Links zum Podcast verlinken.
So, liebe ZuhörerInnen, das war wieder eine super interessante Open Lecture mit vielen interessanten SpeakerInnen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören.
Ganz genau. Wir arbeiten natürlich schon an den nächsten Folgen. Uns treibt weiterhin beispielsweise das Thema Corona-LeugnerInnen und rechter Terror aus genau diesem Milieu um. Wir werden in einer der nächsten Podcast-Folgen über den Prozess in Bad Kreuznach zum Mord an Alex W. sprechen, der in diesem September zu Ende gegangen ist. Und ja, bis dahin findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info und verband-brg.de. Auf Twitter und auf Instagram sind wir zu finden unter @nsuwatch und @rechte_gewalt. Und auch bei Facebook findet ihr uns. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Ti.
Tschüss, Caro.